So, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich habe heute mal einen Ausschnitt aus dem Alten Testament für uns mitgebracht. Eine Bibelstelle oder ein Abschnitt aus der Bibel, der mich auch ziemlich lang beschäftigt und auch inspiriert hat. Da geht es um eine Frau und die ist meiner Meinung nach eine echte Glaubensheldin. Aber bevor ich lang drum herum rede, lasst uns da einfach mal reinschauen in 2. Könige, Kapitel 4, ab Vers 8. Ich lese erstmal bis Vers 17. Eines Tages kam Elisa durch das Dorf Schunem. Dort wohnte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Einmal sagte die Frau zu ihrem Mann: Du erinnerst dich doch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann, der Gott dient und ihm ganz nahe steht. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen und es gut ausstatten, mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er sich dorthin zurückziehen. So machten sie es. Als Elisa wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein Zimmer hinauf, um sich auszuruhen. Danach befahl er seinem Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür stehen. Elisa ließ ihr durch seinen Diener sagen: Du hast dir so viel Mühe um uns gemacht. Kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinem Heerführer für dich verwenden? Aber sie ließ ihm sagen: Ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe. Ich brauche keine Hilfe. Elisa fragte Gehasi: Was können wir denn sonst für sie tun? Und der antwortete: Es gäbe schon etwas. Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Ruf sie herein, sagte Elisa. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Und Elisa sagte zu ihr: Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf deinen Armen wiegen. Ach Herr, du Mann Gottes, erwiderte sie, mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Die Frau wurde tatsächlich schwanger und ein Jahr später gebar sie einen Sohn, genau um die Zeit, die Elisa genannt hatte. Genau, also mir geht es hier in dieser Bibelstelle wirklich speziell um diese Frau. Also schauen wir mal in ihr Leben rein. Was können wir denn da herausziehen? Was sagt uns der Text? Ich nenne die Frau mal Martha, das macht es ein bisschen persönlicher. Genau, was wir im ersten Vers schon rauslesen können: Sie war wohlhabend. Und ja, sie hat einen Mann gehabt, also sie hat zusammen mit ihrem Mann gelebt und es war eine wohlhabende Familie. Ja, was wir dann noch weiterlesen, um was es eben im ersten Teil dieses Textes geht, ist eben, dass Martha erkennt, dass Elisa, den sie immer wieder bei sich zu Gast hat, ein heiliger Mann Gottes ist. Er ist ein Prophet. Und es ist dann ihr Anliegen, ihr Herzenswunsch, dass sie eben für diesen Propheten, für den Mann Gottes, was tun will. Sie will ihm eine Unterkunft bauen, ein Zimmer in ihrem Haus, wo er einfach einen Rückzugsort hat. Und sie sagt es ihrem Mann. Sie sagt: Hey, lass uns für diesen Propheten, lass uns ein Zimmer bauen. Lass uns das gemeinsam machen. Und die haben das, wie wir lesen, sie haben das gemeinsam gemacht. Also, sie haben eigentlich an einem Strang gezogen hier. Also ihr Mann hat sie auch ziemlich dabei unterstützt. Wir lesen hier, der Mann taucht eigentlich fast gar nicht auf in dem Text. Eben nur in diesem Zusammenhang, kurz. Aber wir wissen nicht, ob er das auch so erkannt hat wie sie, dass es wirklich ein Prophet war. Aber er hat sie voll dabei unterstützt, eben hier dieses Zimmer zu bauen. Er hat sie bei ihrem Anliegen genau unterstützt. Also sie ziehen eigentlich in ihrer Ehe an einem Strang. Die Ehe muss ziemlich harmonisch gewesen sein. Nicht so, wie es jetzt damals üblich war, dass, ich sag mal, oft war es ja so, dass der Mann die Ehe dominiert hat. Das lese ich hier jetzt nicht raus. Sie haben gemeinsam gearbeitet, sie waren ein Team. Und aus dieser Handlung, wie sie da das Zimmer bauen, da geht noch was anderes hervor. da lässt sich nochmal wirklich darauf zurückschließen, sie müssen wohlhabend gewesen sein, wie es auch schon am Anfang steht, weil sie haben gemeinsam dieses Zimmer gebaut. Wenn man jetzt irgendwie ein Haus baut, eine Hütte oder was auch immer, das erfordert Zeit. Das geht nicht einfach so. Das heißt, der Mann musste hier, je nachdem, was er nachgegangen ist, der musste einen Arbeitsstopp einlegen. Früher konnte man sich nicht so einfach Urlaub nehmen und ein normaler Tagelöhner oder Arbeiter hätte niemals die Möglichkeit gehabt, sowas dann einfach so schnell oder ja, dann einfach durchzuziehen. Sie müssen Ländereien gehabt haben, Knechte und Mägde, wo der Mann einfach sagen konnte, okay, ihr übernehmt das mal, ich mache jetzt mit meiner Frau, wir haben daheim was zu tun. Und ich lese auch nicht aus, dass es finanziell für sie eine Herausforderung war. Und das zeigt nochmal auch, dass der Mann auch bereit war, das dann alles zu tun, wie sehr er hier seine Frau geliebt hat und dass er sich auch wirklich um ihre Belange kümmert. Und was noch aus dem Text hervorgeht, und da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, diese Familie, die hatten keine Kinder. Das haben wir ja zum Schluss schon, ja, zum Schluss ändert sich das Ganze, aber an diesem Punkt hatten die zwei keine Kinder. Und in der damaligen Zeit war das so, dass der Mann, der war wirklich der Versorger der Familie. Der Mann hat gearbeitet, der Mann hat Geld nach Hause gebracht, der Mann hat im Prinzip dafür gesorgt, dass jeden Tag was zu essen auf dem Tisch stand. Die Frau, die war mehr für den Haushalt und für die Kinder zuständig. Die Frau musste Kinder bekommen und das war ihre Aufgabe, um die Versorgung in der Zukunft sicherzustellen. Das heißt, der Mann hat die Versorgung jetzt sichergestellt und die Frauen haben dafür gesorgt, durch die Kinder, dadurch, dass die Kinder aufgewachsen haben, dass im Alter, wenn man nicht mehr arbeiten konnte, dass die Kinder dann einen versorgt haben. Und was jetzt vielleicht hart klingt, aber es war ungewöhnlich, dass für einen wohlhabenden Mann, dass der nur eine Frau hatte und die konnte keine Kinder bekommen. Normalerweise war es in dieser Zeit so, wenn ein Mann tatsächlich dann eine Frau hatte und die konnte keine Kinder kriegen, dann hat er sich noch eine geholt, wenn er finanziell die Möglichkeit hat. Weil es war wirklich essentiell wichtig, Nachkommen zu bekommen, Kinder zu bekommen. Das war, keine Kinder zu haben, war eine Katastrophe. Man hat im Prinzip keine Rente, auf heutige Zeit bezogen. Man hat extreme Altersarmut und man ist auch hilflos im Alter. Ab einem gewissen Zeitpunkt kann man sich selber nicht mehr allein versorgen, ist man auf die Hilfe von Jüngeren angewiesen. Und wenn man hier keine Nachkommen hat, in der Zeit, es gab keine soziale Sicherung, war man hilflos. Deswegen war es schon wirtschaftlich interessant für einen wohlhabenden Mann, mehrere Frauen zu haben, um viele Kinder einfach zu bekommen. Es war Zukunftsvorsorge. Und ich denke mal, für diesen Mann wäre das kein Problem gewesen. Finanziell nicht, er war wohlhabend. Und was noch dazu kommt, in der damaligen Zeit war es so, was sich eigentlich durchs ganze Alte Testament sieht, es gab ständig Kriege. Und die Israeliten, die haben gekämpft gegen Philister, Jebusiter, Amoriter, wie sie alle hießen, gegen alle Nachbarvölker. Und das ständig, es gab kaum längere Friedenszeiten. Und das hat zur Folge gehabt, dass dieses Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen ein Stück weit aus den Fugen geraten ist. Es gab eigentlich zu wenig Männer. Und deswegen war es auch so, dass es für einen Mann, der sich das leisten konnte, kein Problem war, viele Frauen zu finden. Und das finde ich ein riesen Liebesbeweis eigentlich an diesen Mann hier, an seine Frau, dass er nur diese eine Frau hatte und die konnte auch, obwohl sie keine Kinder bekommen hat, war sie seine einzige. Und dadurch war wirklich Martha gesegnet hier mit einer wunderbaren Ehe. Sie hat Wohlstand gehabt, sie hat einen liebenden Mann gehabt. Was ihr halt gefehlt hat, waren Kinder. Und ich bin mir sicher, die hat diesen Kinderwunsch gehabt. Die wollte bestimmt auch ihrem Mann eine Freude machen. Aber die hat's von Gott nicht verlangt. Sie war im Prinzip glücklich mit dem Status quo. Wir lesen hier nirgendwo, dass ihr irgendwas gefehlt hat, dass sie wirklich genau das aktiv verlangt hätte. Das, was Martha meiner Meinung nach ausgemacht hat, das war ihre große Liebe und Hingabe für Gott. Auch wenn im alten Bund die Menschen keine direkte Beziehung mit Gott haben konnten, wollte sie Gott wirklich nahe sein. Sie hat die Nähe zu seinem Propheten gesucht. Die Propheten waren im Alten Testament die einzigen, die wirklich einen direkten Draht zu Gott hatten. Weil bevor Jesus gekommen ist und die Sünde auf sich genommen hat, stand diese Sünde zwischen dem Menschen und Gott. Die normalen Menschen konnten Gott nicht nahe sein. Aber Martha hat sich hier danach ausgestreckt. Sie wusste, ey, Gott kümmert sich um mich. Und die wollte mit diesem Zimmer, mit dem, was sie eben gemacht hat, dafür den Propheten, für den Diener Gottes, wollte sie Gott was zurückgeben. Und ich denke, einfach diese Liebe, die sie für Gott hatte, das war der Grund, warum Gott sie segnen konnte. Mit Wohlstand, mit einer wunderbaren Ehe. Und schlussendlich, was wir in den letzten Versen dieses Abschnittes lesen, wurde auch hier eigentlich das, was ihr noch gefehlt hat, ihr Herzenswunsch erfüllt. Sie hat zum Schluss einen Sohn, ein Kind in ihren Händen gehalten. Und lesen wir mal weiter, weil die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Der spannende Teil kommt eigentlich erst noch. Als der Junge größer geworden war, besuchte er eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Plötzlich schrie er auf: mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl seinem Knecht: Trag ihn heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Die Mutter brachte den Leichnam in das obere Zimmer, legte ihn auf das Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann: Gib mir einen Knecht mit einer Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten. Ich bin bald wieder zurück. Warum gehst du ausgerechnet heute? Fragte er. Es ist doch weder Sabbat noch Neumondstag. Lass es gut sein, sagte sie, sattelte die Eselin und befahl dem Knecht: Treib mir das Tier tüchtig an und hör nicht damit auf, bis ich es dir sage. So kam sie zu Elisa an den Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon vom Weiten und sagte zu Gehasi: Da kommt ja die Frau aus Schunem. Lauf ihr entgegen und frag sie: Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Die Frau antwortete Gehasi: Ja, es geht gut. Aber als sie auf dem Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und klammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen. Aber Elisa sagte: Lass sie. Sie ist ja ganz verzweifelt und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Ach, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Da sagte Elisa zu Gehasi: Geh so schnell du kannst nach Schunem. Bleib nicht stehen, um irgendjemand zu begrüßen. Und wenn dich jemand begrüßen will, antworte ihm nicht. Nimm einen Prophetenstab mit und leg ihn auf das Gesicht des Jungen. Aber seine Mutter sagte: So gewiss der Herr lebt und du selbst lebst, ich gehe nicht ohne dich von hier weg. Da ging Elisa mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt, hatte den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber der gab kein Lebenszeichen von sich und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück, Elisa entgegen, und sagte zu ihm: Er ist nicht aufgewacht. Als Elisa selbst in das Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Er schloss die Tür hinter sich ab und betete zum Herrn. Dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte, und seine Augen und der Körper des Jungen wurden wieder warm. Elisa stand auf und ging einmal im Zimmer auf und ab. Dann legte er sich wieder wie vorher auf den Körper des Jungen. Da nieste das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisa rief Gehasi und befahl ihm, die Mutter zu holen. Als sie kam, sagte er zu ihr: Hier hast du deinen Sohn. Sie trat auf Elisa zu, warf sich vor ihm nieder. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Genau, dieser zweite Teil der Geschichte der ist meiner Meinung nach schon deutlich herausfordernder. Weil auf den ersten Blick ist es unlogisch. Ich meine, Martha, die hat jetzt am Ende wieder ihren Sohn gehabt, die war wieder genau da, wo sie am Anfang war. Warum ist denn dann das Ganze überhaupt passiert? Was ist da überhaupt passiert? Ich fasse es mal zusammen. Also es geht los, der Junge geht zu seinem Vater raus, zu ihm, auf seine Arbeit, dem, was er halt nachgeht, auf die Ländereien. Und ja, plötzlich wird ihm schlecht. Vielleicht hat er einen Sonnenstich gehabt, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, das war erstmal nichts Ungewöhnliches. Also der Vater, der hat sich jetzt hier auch keinen Kopf gemacht. Der hat halt gesagt, ja, zu seinem Knecht, bring ihn mal nach Hause zu seiner Mutter. Und dann wird es eigentlich erst heftig. Dann wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis er eben in ihren Armen stirbt. Und jetzt wird es interessant. Wie hat denn hier Martha reagiert? Wie hat seine Mutter reagiert? Sie hat erstmal, sie hat ihn auf ihren Armen gehalten. Sie hat gekämpft, solange es ging. Aber als der Junge gestorben war, hat sie seinen Körper genommen und hat ihn in das Zimmer des Propheten gelegt. Sie hat ihr Kind Gott abgegeben. Diesen Wunsch, den sie eben hatte wieder für ihr Leben, den hat sie wieder Gott zurückgegeben. Und als zweite Reaktion hat sie Gott gesucht. Sie hat alles stehen und liegen gelassen und ist zu diesem Propheten gegangen, wo sie eben wusste, ey, der hat einen Draht zu Gott. Das war ihre erste Anlaufstelle. Sie hat nicht ihrem Mann gesagt, was passiert ist, nicht einmal dem Diener, was passiert ist. Sie wollte wirklich da direkt vor Gott kommen. Und sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Sie hat es in dem Moment überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Sie war mega bestürzt, total traurig. Und sie ist aber so lang auch wirklich dort geblieben und dran geblieben, bis Gott da eingegriffen hat. Bis eben der Prophet dann mit ihr mitgekommen ist und ja, diese Situation dann eben wieder zum Besten geändert hat. Sie hat hier den Glauben gehabt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und sie hat einen Sieg und einen Durchbruch auch im Glauben errungen. Gott wollte hier eine Bestätigung haben von Martha, dass er für sie das Allerwichtigste ist. Der hat alles zugelassen. Der hat zugelassen, dass das, was ihr lieb und teuer ist, dass sie das aufgeben musste, um zu sehen, dass sie wirklich Gott über alles liebt und zu sehen, dass sie auch bereit ist, das abzugeben und dass es nicht dann zwischen ihr und Gott steht. Auf der anderen Seite hat Martha aber auch von dem profitiert, was da passiert ist. Und auch wenn es zwischendurch wahrscheinlich unfassbar schwer für sie war, hat sie gesehen, wie wichtig sie für Gott ist, wie sehr er sich um ihre Nöte kümmert, wie sehr er sich um das kümmert, ja, was sie sich einfach wünscht und wie sehr er sie liebt. Dieses Wunder, was wir hier gesehen haben, dass das Kind wieder auferstanden ist, das war einzig und allein für Martha. Das war, um ihren Glauben zu stärken, um ihr zu zeigen, was sie für einen großen, genialen Gott hat. Und wenn wir die Geschichte aus diesem Aspekt heraus betrachten, dann ist es ja schon echt richtig genial eigentlich, was da alles passiert ist. Und ist schon richtig, richtig gut. Und was wir davon mitnehmen können, da habe ich mal ein paar Punkte rausgeschrieben, die mich irgendwie, ja, die ich aus der Geschichte rausziehen konnte. Der erste Punkt ist, dass wir uns wirklich Großes für unser Leben auch wünschen können. Also wir sollen da nicht irgendwie falsche Bescheidenheit haben oder irgendwo sagen, ja, keine Ahnung, unsere Wünsche reduzieren. Die Martha, die hat den Wunsch gehabt, die wollte dieses Kind, auch wenn sie es nicht direkt zugegeben hat. Der Wunsch war da. Sonst hätte Gott ihr nicht gegeben. Und es ist wirklich so wichtig und es ist auch richtig, sich wirklich große Dinge zu wünschen für sein Leben und Ziele zu haben. Es gibt Oder mir sind schon auch, ich sag mal, fromme Christen begegnet, die dann sagen, hey, Jesus ist für mich alles. Ich brauche eigentlich nichts außer ihn. Und auch wenn das die logische Konsequenz ist, wenn Jesus in unserem Leben die Nummer eins ist, gibt es nichts mehr, was wir uns wünschen außer ihn. Aber es wäre eine Lüge, wir würden uns selbst anlügen, wenn wir sagen würden, das ist die einzige Sache. Jeder von uns hat irgendwo Wünsche und irgendwo Sachen, die man sich wünscht für sein Leben. Und die müssen wir auch nicht klein machen vor Gott und sagen, hey, ja, das passt schon, wir dürfen damit wirklich zu Gott kommen. Und ja, wir dürfen diese Wünsche haben, auch wirklich große Wünsche. Und wir können uns große Sachen von unserem Vater erwarten für unser Leben, weil wir wissen ja, für unseren Gott ist nichts unmöglich. Das Einzige, was wichtig ist, wie wir damit umgehen. Und es führt mich zum zweiten Punkt. Komm mit deinem Wunsch direkt vor Gott und bleib dran. Was aus der Geschichte hervorgeht, was wir lesen können, ihr Mann, der war schon etwas älter. Ich schätze mal, die waren schon länger verheiratet. Das ist, ja, nicht erst seit gestern war. Also sie haben konstant eben zusammengelebt und konnten da eben keine Kinder kriegen über einen längeren Zeitraum. Und ich bin mir sicher, die hat wirklich über Jahre hinweg dieses Anliegen gehabt und hat es im Gebet auch vor Gott gebracht. Und die hat jahrelang nichts gesehen und irgendwann hat sie aus dem Nichts den Durchbruch erlebt. Und als sie dann ihren Sohn wieder abgeben musste, dann lesen wir es nochmal aktiv. Sie ist dann mit ihrem Wunsch, mit dem, was ihr gefehlt hat, ist sie wirklich zu Gott gekommen. Sie ist dann direkt eben zu diesem Propheten gegangen, weil sie eben wusste, ey, der hat einen Draht zu Gott, das ist für mich die Anlaufstelle. Wir können direkt zu Gott. Wir brauchen keinen Mittler. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, haben wir, jeder von uns, der das möchte, diesen direkten Draht zu Gott. Ihr war das hier nicht möglich. Und ja, sie ist eben mit ihrem Wunsch dann vor Gott gekommen. Sie ist vorher über Jahre dran geblieben. Und hier ist sie auch dran geblieben, bis Gott eingegriffen hat, bis der Prophet mit ihr gekommen ist und da wirklich was Gutes draus gemacht hat. Sie hat hier einen Durchbruch erlebt. Und genauso ist es auch für uns, wenn wir Wünsche haben, wenn wir Dinge uns für unser Leben erwarten, wenn wir Sachen haben, auch die Gottes Wort nicht widersprechen. Ey, bleib dran. Gebet ist so mächtig. Und Gebet bewirkt wirklich große Dinge. Auch wenn es manchmal dauert. Bei Gott ist kein Gebet unerhört. Gott hört dich, wenn du zu ihm rufst. Und wenn du ein Anliegen hast, bleib dran. Gott sieht es. Und ja, jetzt zum dritten Punkt. Und der ist meiner Meinung nach der wichtigste. Das ist eigentlich die Kernaussage dieser Geschichte. Sei bereit, Dinge an Gott abzugeben. Schauen wir mal drauf auf Marthas Reaktion in dem schlimmsten Moment ihres Lebens, als sie ihren Sohn in ihren Händen hält und ja, er stirbt. Was hat sie gemacht? Sie hat dieses tote Kind genommen und hat es eben in das Zimmer des Propheten getragen. Sie hat hier eben ihren Wunsch an Gott abgegeben. Sie ist danach direkt zum Propheten gegangen, hat Gottes Nähe gesucht. Und auch wenn sie es wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden hat, was ihr da gerade passiert ist, warum das passiert ist, hat es nichts an ihrer Liebe zu Gott geändert. Sie hat ihren wahrscheinlich größten Lebenswunsch aufgegeben, hier Mutter zu sein. Sie hat es wieder an Gott zurückgegeben. Und das war der Schlüssel für diese 180-Grad-Kehrtwende, die die Geschichte an der Stelle macht. Wegen ihrer Entscheidung, hey, Gott ist der König. Es ist egal, was passiert. Deswegen konnte Gott hier alles zum Besten führen. Und ich denke, jeder hat irgendwo Dinge im Leben, die wir nicht verstehen. Bei jedem sind schon mal Sachen passiert, wo wir uns fragen, hey Gott, wie kannst du das zulassen? Auch wenn wir Ängste oder Nöte haben oder uns Sachen quälen, egal in welchen Bereichen, dann ist Gottes Wort hier deutlich. Hey, das müssen wir an Gott abgeben. Das bedeutet nicht, dass wir aufhören zu beten. Das heißt es niemals. Wir sind immer aufgerufen zu beten. Ein Gebet ist wirklich mächtig. Es heißt, egal was passiert, egal was in deinem Leben passiert, sei von Gott nicht enttäuscht. Es soll nichts zwischen dir und Gott stehen. Wenn dir eine Sache ist, die dich beschäftigt, die du nicht verstehst, dann gib sie Gott ab. Sie soll nicht zwischen dir und Gott stehen, sie soll dich nicht an deine Beziehung zum Vater einbremsen. Wenn wir Sachen an Gott abgeben, dann ist es ein echter Vertrauensbeweis an Gott. Wenn wir ihm sagen, hey Gott, ich gebe dir diese Sache, mach du damit, was du willst, dann heißt es, dass wir Gott zu 100% vertrauen. Und wenn wir das machen, erst dann kann Gott echte Wunder tun. Und Gott wird eingreifen in jede Situation. Gott führt alle Dinge zum Besten für die, die ihn lieben. Aber Gott erfüllt uns manchmal auch nicht die Wünsche genauso, wie wir sie wollen. Oder macht es, wie wir es uns vorstellen. Aber ja, wenn wir einfach diese Entscheidung treffen, Gott, ich will dir das abgeben, was mich quält, was mich belastet, was ich nicht verstehe, dann wird Gott diese Sache zum Besten führen. Gott wird eingreifen, auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie du das dir erwartest. Aber ich kann eins sagen, Gott, der sprengt auch deine Vorstellungskraft, wenn du ihm vertraust. Wenn du ihm zu 100% vertraust. Und wenn da Sachen sind, einfach die dich belasten. Es ist manchmal so schwer, Sachen an Gott abzugeben, weil wir müssen loslassen. Wir verlieren die Kontrolle. Das macht es für uns schwer, aber das erwartet Gott von uns. Und wenn du an der Stelle Gebet brauchst, das wird jetzt auch im Gebetsteam vorne stehen, wenn da irgendwas ist, wo du sagst, das beschäftigt mich, das belastet mich schon über eine längere Zeit, ich trage das mit mir rum, das tut meine Beziehung mit Gott nicht gut, hey, dann gib's ab. Du kannst es bei dir am Platz, kannst du es einfach Gott abgeben, es ist eine Entscheidung. Oder du kommst vor, lässt für dich beten. Es ist manchmal einfacher, wenn wir es ja jemandem noch sagen und das einfach gemeinsam in Gebet vor Gott bringen. Wichtig ist nur, dass wir es einfach abgeben. Ja, Amen.